Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Christina Hillebrecht. Hallo Frau Hillebrecht.
Hallo Frau Hellwig.
Schön, dass Sie gekommen sind zu unserer neuen Folge. Frau Hillebrecht, Mediziner und medizinisches Fachpersonal wird Sie wahrscheinlich kennen, aber vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wer Sie sind.
Ja, mein Name ist Christina Hillebrecht. Ich bin Präsidentin der Bremer Ärztekammer und bin ansonsten Rheumatologin im Rotes Kreuz Krankenhaus hier in Bremen und auch als solche noch tätig.
Sie sind seit 2024 Präsidentin der Bundesärztekammer, waren vorher aber schon Vizepräsidentin seit 2011, sind seit 2011 auch Oberärztin, wenn ich das richtig gelesen habe. Haben, wenn ich mal kurz Ihre Vita durchgehen kann, dann habe ich aber trotzdem noch Fragen dazu. Sie haben Abitur in Münden gemacht, sind da auch geboren. Münden, wie viele Einwohner hat Münden? Ist eine kleine Stadt oder mittelgroß? Wie viel? 20.000, 15.000?
So 20.000 und allem, was so eingemeindet wurde.
Dann haben Sie in Göttingen studiert, Psychologie ein paar Jahre und dann Medizin. Wieso Medizin? Wieso war das ein Wunsch, Medizin zu studieren?
Das war eigentlich das Letzte, was ich jemals wollte.
Also erzählen Sie
doch. Ich habe tatsächlich mit Psychologie angefangen. Ich wollte immer Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie machen. Habe dann festgestellt, dass das definitiv nicht mein Thema ist.
Warum möchte man mit 18 wahrscheinlich
Arbeitsorganisations- und Betriebs, glaube ich.
Wie kommt man da drauf?
Das weiß ich auch nicht mehr. Ich finde das total spannend. Ich finde es auch heute noch total spannend.
Ja.
Also wie Projekte laufen, wie man Dinge organisieren kann, wie man Dinge vielleicht auch besser organisieren kann. Finde ich, wie gesagt, heute noch spannend, aber ich habe dann festgestellt, dass das als berufliche Orientierung in der Zeit nicht meins gewesen wäre. Hab dann, naja, was macht man sonst als Psychologe? Man hat dann ja noch die Wahl, in die Therapie zu gehen. Mhm. Das wäre, glaube ich, noch weniger meins gewesen, sodass ich mir dann überlegt habe, es wäre doch einfach ganz schön, wenn es auch einfach mal Menschen gäbe, wo man sagt, sie haben eine Erkältung, sie dürfen sich jetzt 2 Wochen ins Bett legen und dann ist alles wieder gut. Und von da bin ich auf Medizin gekommen, eigentlich mit der festen Überzeugung, dass ich das nie bis zum Facharzt durchhalte.
Weil es so schwer war oder weil es nicht ihren Neigungen entsprochen hat?
Weil ich immer gedacht habe, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Arzt, ich kann das nicht.
Komisch. Na, erstmal müssen Sie ja den NC auch gehabt haben, auch für Psychologie schon, ne? Ich vermute mal, dass das ja NC-Fach war, wahrscheinlich auch, ja, ist NC-Fach. Und dann mussten Sie zumindest wissen, dass Sie Blut sehen können.
Also ich habe während meines Psychologiestudiums im Altenpflegeheim gearbeitet.
Ah, verstehe. Um Geld zu verdienen?
Um Geld zu verdienen.
Das ist auch hart, kann ich mir vorstellen, studieren und im Altenheim arbeiten, im Seniorenheim.
Also die Psychologie hatte damals eine 3-Tage-Woche. Da bleibt also noch ein bisschen Zeit zum Arbeiten. War auch so ein bisschen alternativlos, weil ja, meine Eltern haben mich unterstützt, immer, aber so ein bisschen möchte man ja auch an Spielgeld zur freien Verfügung haben. Ja.
Sie mussten Blut sehen, Sie mussten sezieren, glaube ich. Ne? Das gehört auch noch dazu. So einen Schein muss man schon machen, das muss man schon aushalten können. Wussten Sie das vorher, dass das geht oder ob Ihnen schlecht wird, ob Sie weinend wegrennen oder so? Oder hat Sie das von sich, waren Sie von sich selbst überrascht? Das gibt es ja auch.
Also ich wusste nicht, dass ich das kann, aber da habe ich mir auch nicht wirklich viele Fragen gestellt. Das ist dann mehr so die Wat-Mut-Dat-Mut-Handlung. Und man darf da, glaube ich, auch nicht so furchtbar viel drüber nachdenken. Dann wird es komisch.
Ja. Gab es Kommilitoninnen und Kommilitonen, die das nicht ertragen haben, Menschen von innen zu sehen?
Also nicht in den 3 Tischen, die ich da überblicken kann. Also in Göttingen ist es echt so, dass man außer in dem Semester, wo der Anatomiekurs ist, nicht viel was anderes sieht, als die Leute, mit denen man sich eine gespendete Leiche zur Sektion teilt. Die sieht man an 4 Tagen die Woche, 8 Stunden am Tag und für alles andere bleibt nicht mehr viel
Zeit. Aber was ja auch ganz schön ist, ne? Weil das schweißt doch bestimmt zusammen, oder?
Ja, ich habe mit 2 davon noch hier gearbeitet.
Ah ja. So, dann hat es Sie nach dem Studium, dann haben Sie Ihr praktisches Jahr in Bremen-Ost gemacht, in Bremen. Wie kamen Sie dann von Göttingen nach Bremen?
Früher musste man an quasi festgelegten Krankenhausstandorten sein praktisches Jahr machen. Mhm. Und Göttingen hat nicht so viele interessante Städte. Das ist quasi Göttingen und Bremen.
Ja.
Und Göttingen hatte ich ja nun.
Niedersachsen hat nicht so viele interessante
Städte. Nee, Göttingen. Also es war wirklich damals noch richtig an der Uni festgemacht und alles andere war ein unglaublicher Papierkram.
Ach so, verstehe. Das heißt, die Auswahl war nicht so groß, es gab nur die beiden und deswegen sind sie nach Bremen gekommen.
Ja, oder kleinere Häuser im Göttinger Umland, die ich jetzt nicht so spannend fand. Ja, und dann habe ich gedacht, ich war ja nun auch mit Göttingen recht nah zu Hause und dann habe ich gedacht, jetzt nutzt du mal die Gelegenheit und guckst mal, wie es woanders aussieht.
Haben Sie eigentlich Ihr Herz an Göttingen verloren, so als Studentin? Viele lieben ja die Universitätsstadt.
Ah,
ja.
So gar nicht.
Nee. Haben Sie die Gänseliese geküsst zum Abschluss?
Nein.
Auch nicht?
Das macht man bei der Promotion und die habe ich ja nie zu Ende gekriegt.
Nur bei der Promotion. Ach, Sie haben auch, das wusste ich, ich dachte immer, dass man das zum Abschluss macht. Sehen Sie mal, ich habe aber nicht in Göttingen studiert, deswegen weiß ich das nicht. Ach so, ich dachte, ach, nur die promovieren dürfen die küssen.
Ja, ich weiß nicht, ob man da runtergezogen wird, wenn man
es... Nee, das aber kann nicht sein. Ah ja, verstehe. Ja. Aber sie hätten sie auch nicht geküsst, weil sie ihr Herz nicht an Göttingen gehängt haben. Ich kenne Göttingen ganz gut, weil ich in der Nähe groß geworden bin. Es ist halt sehr studentisch, muss man schon sagen. Ne? Also wenn die Stadt die Studenten nicht hätte, dann wäre es auch eine Kleinstadt in der Provinz so ein bisschen. Ne?
Ja.
Dafür ist die Uni alt.
Die Uni ist alt.
Hm. Was hat Ihnen denn nicht gefallen oder möchten Sie das lieber nicht sagen?
Nee, also ich habe da auch nie gewohnt. Ich habe da, bin immer gependelt.
Ja, ja gut.
Und ich glaube, mir war das damals zu viel studentisch. Heute finde ich das eigentlich ganz schön.
Das ging mir übrigens auch so. Ich habe in Marburg studiert und ich wollte da immer weg unbedingt, weil es mir viel zu studentisch war. Man hatte immer das Gefühl, man trifft die gleichen Leute auf den unterschiedlichsten Anlässen. Und dann war ich ein Jahr in Köln, das fand ich auch ganz furchtbar. Das war so, also da bin ich nach Marburg tatsächlich zurückgegangen. Dann sind Sie in Bremen hängen geblieben. Bremen hat Ihnen dann also besser gefallen?
Ja.
Sie waren, haben Ihr Praktikum, Arzt im Praktikum, AIP im Rotes Kreuz Krankenhaus gemacht und da sind Sie auch hängen geblieben.
Ja, also ich bin dann tatsächlich nach dem AIP weggegangen und mir meine...
Sie waren ganz kurz weg.
Ich war 6 Monate in Siegen. Mhm. Ich wollte mir meine große Liebe Kardiologie erfüllen.
Mhm.
Das war auf allen Ebenen, ich würde sagen, ein Fehlschlag. Also weder fand ich Kardiologie dann so spannend, noch war das Krankenhaus so toll, sodass ich tatsächlich wieder zurückgegangen bin.
Und sich für Rheumatologie entschieden haben.
Das war tatsächlich mehr ein Zufall. Die Kollegin, die damals die Stationsverteilung schrieb, also sagte, wer wo arbeiten musste, hatte sich eine zweite Stelle erquengelt, erbettelt, erkämpft, auf der man in der Rheumatologie war. Und damals haben wir ja noch 24-Stunden-Dienste gemacht und danach ist man dann nach Hause gegangen, sodass immer bestimmte Stellen nicht besetzt waren.
Mhm.
Und die musste man dann ersetzen. Und zwar die Intensivstation, die Dialyse und die Rheumatologie.
Mhm.
Und dann hat sie mich gefragt, weil wir eigentlich ganz gut zusammengearbeitet haben, ob ich dazu nicht Lust hätte. Und Intensiv habe ich gerne gemacht, Dialyse jetzt nicht so doll. Rheumatologie kannte ich nicht so richtig. Ich dachte, ja, kann man... Probiere ich mal. Und dann bin ich da auch hängen geblieben.
Warum hat Ihnen das gut gefallen, dieses Themenfeld?
Es ist ein schönes Fach. Es ist auch ein Fach, das sehr, das durchaus ganzheitlich guckt, das sich den ganzen Menschen anguckt. Und in den letzten 20 Jahren muss man sagen, es ist ja ein Fach, in dem Therapieoptionen wirklich durch die Decke gehen.
Absolut.
Und wo ich wirklich Menschen was anbieten kann.
Ja.
Wo man in den letzten 20 Jahren sagen kann, dass ich wirklich auch Erfolge einstellen, dass ich viel, viel besser behandeln kann als vor 10 oder 20 Jahren. Das macht natürlich schon Spaß.
Absolut. Ich denke manchmal an Krankheiten, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, zum Beispiel Parkinson, dass ich weiß, dass es Leute gab, weil ich das aus dem Erleben noch kannte, die sehr doll gezittert haben, dass man das ganz wenig inzwischen sieht und wie toll das ist, dass man selber solche Fortschritte erkennen kann. Und bei Rheuma ist es so ähnlich, dass ich immer denke, dass ich das irgendwie in Erinnerung habe, dass Leute Rheuma hatten und jetzt hört man das auch irgendwie seltener als Befund. Gibt es wahrscheinlich doch, aber sie leiden oder sie müssen nicht so krumm gehen oder können, weiß ich nicht, ganz normal leben oder so. Ne? Das finde ich schon enorm. Ich glaube, das unterschätzt man manchmal, was da alles geleistet wird, auch in der Krebsforschung im Übrigen. Ne?
Also das ist schon Wahnsinn, dass man Erkrankungen, wo man wirklich gesagt hat, vor 20, 30 Jahren war das quasi ein Todesurteil, wo man halt sagt, kriegen wir hin.
Ja, das ist
wirklich toll. Super. Und Rheumatologie ist ja auch was, die Leute kommen wieder. Das heißt, ich kenne Patienten auch stationäre Patienten über Jahre hinweg. Mhm. Das finde ich persönlich eigentlich ist so eine schöne Mischung. Also Patienten einmal zu sehen und dann sind die weg und dann weißt du nie, was aus denen geworden ist, finde ich jetzt ein bisschen unbefriedigend. Mhm. Da finde ich den allgemeinmedizinisch-hausärztlichen Ansatz etwas besser, aber die Rheumatologie ist eine schöne Mischung. Ich habe Patienten, die kommen halt nur einmal und dann sind sie weg, weil sie entweder nichts haben oder weil es was war, was man wirklich mit einmal in den Griff kriegt. Und es gibt halt Leute, die man über Jahrzehnte kennt und wo man quasi den Lebensweg mitgeht.
Rheuma ist keine chronische Krankheit?
Doch, also in der Regel schon.
Verstehe. Und wahrscheinlich mit Anhalten, mit Dauer der Krankheit wird es auch nicht besser oder mit dem Alter oder ist das nicht so?
Also tatsächlich sind wir früher ja immer davon ausgegangen, dass es schlechter wird, weil ja bestimmte Sachen auch, wenn ich irgendwelche Fehlstellungen habe, dann neigen die ja auch dazu, immer weiter zu gehen. Aber wir wissen heute, wenn ich früh genug vernünftig therapieren kann und die Krankheit auch eingefangen habe, dann muss das nicht so sein. Dann kann es auch sein, dass es auf gutem Niveau stabil bleibt.
Und wer bekommt Rheuma? Ist das genetisch disponiert oder... Ja,
also es gibt eine genetische Veranlagung, aber da sind auch ganz viele Umweltfaktoren. Also man kann nicht sagen, es ist nur die Genetik. Also wir wissen auch, dass wenn Eltern Rheuma haben, die Kinder zwar ein höheres Risiko haben, aber keinesfalls irgendwie jedes zweite, jedes dritte, sondern die haben halt ein höheres Risiko. Rauchen erhöht das Risiko. Mhm.
Genau, das wollte ich nämlich auch, wenn wir schon mit einer Rheumatologin sprechen, dann können wir noch ein paar Fragen das als Nutzwert. Das können auch junge Leute bekommen, ne? Es ist keine Alterskrankheit, was man ja immer so erstmal so denkt, ne, dass solche Sachen, sondern auch sehr junge Leute, Kinder können Kinderrheuma haben.
Ja, wir haben ja in Bremen eine der wenigen dezidierten Kinderrheumatologien.
Mhm.
Und
sehen Sie mal, ja, das wusste ich gar nicht.
Ungefähr 0,1. Alles gut.
Ja.
Ungefähr 0,1 bis 0,3% der Kinder und Jugendlichen haben eine rheumatische Erkrankung.
Mhm. Und was kann man tun, um das zu vermeiden? Also rauchen sollte man lassen. Gibt es noch mehr Prophylaxe? Außer, was man immer so sagt, gesund leben.
Genau, rauchen vermeiden, gesund leben. Ja, Umweltverschmutzung vermeiden. Aber wahrscheinlich kann man nicht viel mehr tun.
Mhm.
Es gibt immer mal so ein paar ganz witzige Studien, nicht in Papierfabriken arbeiten oder so. Aber das, ja, ist natürlich alles, auch
schwierig. Schwieriger Tipp, ne?
Genau, es die ist natürlich einen, auch alles sinnlos.
Bei den einen kommt es nicht in Frage und die anderen können nichts anderes, weil sie keine andere Arbeit sonst haben. So, und hatten Sie niemals den Gedanken, sich niederzulassen? Es gibt ja einige Ärzte, denen reicht es irgendwann im Krankenhaus. Vielleicht, weil sie eigener Chef sein wollen zum Beispiel. Gut, Sie sind Mitchefin, Sie sind Oberärztin, zwar nicht Chefärztin, aber Oberärztin. Aber haben Sie damit jemals mit dem Gedanken gespielt? Rheumatologen, habe ich bei uns selbst gelesen, sind Mangelware. Mangelware sind, gibt es zu wenig in Bremen?
Ja, es gibt, glaube ich, überall zu wenig, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen in Großstädten. Also wir haben, ich glaube, diese 8%-Regel wären irgendwie knapp 8. Wir haben 4 volle Sitze in der Praxis und wir kommen gemeinschaftlich auch so auf 3 Vollzeitstellen oder so. Wenn man die Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zugrunde liegt, bräuchte man 11 pro 500.000 Einwohner.
Oha.
Da sind wir natürlich nicht.
Nee, da werden Sie auch nicht hinkommen, schlimmstenfalls, ne? Weil wenn das Risiko mit dem Alter wächst oder das Erkennen von Rheuma, dann werden es ja immer mehr Patienten.
Also das Problem ist tatsächlich, war früher mal Rheuma, gerade die Rheumatoide Arthritis, die ja auch die häufigste Einzelerkrankung ist, hat einen Altersgipfel im gebärfähigen Alter, also bei Frauen so im 3., 4. Lebensjahrzehnt. Heutzutage sieht man natürlich viel mehr Frauen im höheren Alter, wo der 2. Altersgipfel im 7., 8. Lebensjahrzehnt liegt, weil ich einfach viel mehr Menschen zwischen 65 und 80 habe, genau. Als zwischen 20 und 40. Aber ja, es wird mehr, die Patienten bleiben uns ja auch.
Sie werden älter.
Sie werden älter, sie überleben ihre Erkrankungen. Sie haben etwas, was man kontinuierlich therapieren kann und dann ja auch will und muss.
Mhm.
Ja, und dann werden es mehr Patienten und die erste Welle unserer Rheumatologen, die gehen jetzt langsam in Rente.
Und was heißt das für Sie? Wartelisten, volle Wartezimmer, es gibt ja Notfälle, ne, wenn jemand kaum noch laufen kann und so.
Also das heißt tatsächlich, dass die meisten Rheumatologen in und um Bremen kaum oder keine neue Patienten mehr annehmen. Das heißt natürlich für die ärztlichen Kollegen viele Anfragen, die sie dann mehr oder weniger absagen oder doch behandeln. Das heißt auch natürlich vor allem für Patienten, dass die wahnsinnig lange suchen und häufig auch keine Versorgung finden
und sehr oder weit fahren. Sehr weit fahren müssen. Ne? Ja. Das liegt aber nicht nur daran, dass Rheumatologie vielleicht nicht viele reizt. Warum, weiß man jetzt nicht so genau? Oder wissen Sie das?
Also ich glaube, ganz viele haben so ein bisschen Angst. Rheuma ist ja auch ein immunologisches Fach und das gilt notorisch als komplex.
Mhm.
Das ist im Studium häufig nicht gut abgebildet. Also nicht jede medizinische Hochschule hat auch eine Professur für Rheumatologie. Und ich glaube, wir machen als Internisten alle das, was wir sehen. Es gibt aber ja gar nicht so viele rheumatologische Kliniken. Das heißt, ich sehe das in meiner frühen Berufstätigkeit gar nicht, sondern muss mir aktiv eine Klinik aussuchen, die das hat. Und die gibt es möglicherweise gar nicht.
Verstehe. Man müsste also richtig eine Werbekampagne machen. Das gibt es ja bestimmt einen Rheumatologenverband.
Die machen das auch. Also mit Fortbildung und Apps und Instagram. Genau. Problem ist natürlich, ich muss einfach Teile meiner Weiterbildung in einem Krankenhaus machen. Ich kann nicht die gesamte Weiterbildung ambulant machen. Das bedeutet einfach, wenn ich dieses Krankenhaus nicht finde und ja, Menschen haben ja nun auch noch andere Sachen als nur ihre Arbeit. Also sie können ja, manche Menschen wollen ja auch einfach bei ihrem Partner oder ihren Kindern bleiben, nicht unbedingt 300 Kilometer weit woanders hinziehen.
Ja.
Da gibt es dann vielleicht auch keine Weiterbildungsstellen.
Was macht das mit Ihnen sozusagen? Ich glaube, das kann ja nicht zufrieden machen, wenn man das Gefühl hat, es reicht nie. Also es wird nie reichen. Da stehen theoretisch, die kommen natürlich nicht, aber vor der Tür noch 100 Leute, die würden auch gerne von Ihnen untersucht und behandelt werden. Macht das unzufrieden oder denkt man so, ich bin hier, wir sind hier in Bremen und wir haben Patienten, die wir auch gut versorgen, die sich freuen, wenn es ihnen gut geht?
Also unsere Entscheidung ist ja tatsächlich erstmal dazu gefallen, wir haben Patienten, deren Weiterbetreuung hat jetzt erstmal Priorität. Und wir fahren nicht irgendwelche Konzepte, wo wir sagen, leichte Fälle fliegen jetzt raus oder so. Natürlich ist das unbefriedigend, aber noch bin ich so in dem Stadium, wo wir auch als Kollegenkreis gucken, was kann man denn tun? Gibt es Möglichkeiten? Kann man irgendwas ändern? Kann man die Versorgung verbessern? Und da gibt es sicher Ideen. Inwieweit man die dann umsetzen kann, muss man gucken.
Ich vermute aber trotzdem, dass Sie nicht zu den wenigen Ausnahmen gehören, die mit dem Gesundheitssystem ganz gänzlich zufrieden sind, oder?
Nein, also ich weiß auch nicht, ob es wirklich noch Ausnahmen
gibt, ja,
der gänzlich zufrieden ist. Also ich meine,
das ist natürlich auch viel verlangt, aber halbwegs zufrieden. Sind Sie halbwegs zufrieden?
Ich glaube, ich bin damit zufrieden, welche Arbeit geleistet wird. Das Systemische daran macht mich sehr unzufrieden.
Erzählen Sie mal, was Sie am meisten nervt. Oder wo Sie sich am ehesten vorstellen könnten, eine ordentliche Gesundheitsreform. Ich habe ja das Gefühl, alle versuchen, Reformen zu vermeiden, obwohl wir sind ja jetzt im Herbst der Reformen. Da werden wir beide unser blaues Wunder oder unser schwarz-rotes Wunder noch erleben, die Gesundheitsreform anzufassen, anstatt immer hier ein bisschen, da ein bisschen und sonst so ein bisschen rumzudoktern. Ne?
Also das mit dem ein bisschen ist ja leicht. Also ich glaube, eins unserer großen Probleme ist, dass wir einfach alles Mögliche falsch verteilen. Das Geld, die Patienten. Wir haben ein gewachsenes Gesundheitssystem. Das heißt, Krankenhäuser sind da, wo sie jemand aufmachen wollte. Nicht unbedingt da, wo wir sie brauchen. Eigentlich wissen wir auch nicht ganz genau, wo wir sie eigentlich brauchen. Da haben sich die Nordrhein-Westfalen jetzt ja mal Gedanken gemacht. Welche Fachabteilung will ich einfach wo nah am Patienten haben? Bei welchen Fachabteilungen kann ich auch sagen, gut, da muss man da halt hinfahren. Das ist nicht lebensbedrohlich. Da kann man auch mal eine Stunde Auto fahren. Da reicht es, wenn es das im Lande einmal gibt. Aber ich habe jetzt natürlich eine Situation, wo ich in Ballungsgebieten ganz viel Angebot habe, auf dem Land ganz wenig Angebot habe. Und um das zu ändern, muss ich ganz viel anfassen. Und dafür habe ich ganz viele Ansprechpartner. Krankenhäuser gehören dem Land, das sind die Unis, die gehören den Kommunen, wie zum Beispiel unsere Geno, die gehören privaten Trägern, wie wir sie auch aus Bremerhaven kennen, die gehören frei gemeinnützigen Trägern. Unser ambulantes System stützt sich auf niedergelassene, also selbstständige Kollegen in überwiegendem Maße. Und mit denen muss ich ja alle reden und müsste sie alle dazu bewegen, irgendwas zu ändern. Und das ist schwierig und braucht Zeit. Und ich glaube, es wäre schön gewesen, wir hätten da vor 5 bis 10 Jahren schon mal mit angefangen.
Das stimmt. Und man muss vielen Leuten auf den Schlips treten, ne? Man sieht das ja bei den Plänen zum Links der Weser. Was sagen Sie dazu? Das ist ja schon ein Schritt, das besser zu verteilen, ne? Natürlich sind die Betroffenen, also die Mitarbeiter, ist ja klar. Und die Anwohner finden das natürlich doof, ne?
Ja, also würde ich wahrscheinlich, als Mitarbeiter fände ich das auch doof.
Ja.
Als Anwohner fände ich das auch doof. Andererseits muss ich sagen, wir haben ja schon eine sehr komfortable Situation. Auch als Anwohner ist das nächste Krankenhaus irgendwie 4 bis 6 Kilometer Luftlinie entfernt.
Mhm.
Und mit einem ÖPNV, den wir hier ja auch haben, und der in Bremen, so viel wir auch meckern, gut funktioniert, bin ich da auch in 20 Minuten.
Mhm.
Wenn ich auf dem Land wohne, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, und da macht mein kleines Krankenhaus zu, dann habe ich keinen ÖPNV, ja, dann fahre ich auch nicht 20 Minuten, sondern vielleicht 1,5 Stunden und brauche dann auch ein Auto. Also ja, ich kann verstehen, dass das den Betroffenen sehr schwer fällt, aber ich denke eigentlich, dass man, wenn wir da in 30 Jahren drauf zurückgucken, haben wir uns da dran gewöhnt.
Mhm.
Und natürlich macht es inhaltlich auch Sinn, den Maximalversorger auch so auszustatten, dass er alles hat, was er braucht.
Hm.
Dass nicht der Mensch, der mit einem Schlaganfall in der Stroke-Unit liegt, dass ich den nicht zum Herzkatheter erstmal durch die halbe Stadt gurken muss. Das ist ja inhaltlich sinnvoll.
Ja, das kann ja auch nicht im Sinne des Patienten sein, wenn man es mal genau nimmt. Das stimmt. Und das ist schon mutig gewesen, das tatsächlich jetzt zu machen und wahrscheinlich auch durchzuziehen, ne? Darüber wurde ja auch schon 4 Jahre vorher geredet und trotzdem hat man es nicht gewagt. Sind Sie zufrieden mit Frau Bernhardt so im Großen und Ganzen?
Ja.
Also wir haben sicherlich unterschiedliche Meinungen, was bestimmte Themen angeht. Aber ich glaube, sie hat das, was ich finde, was Gesundheitspolitiker brauchen. Sie hört zu den Betroffenen und sie ist auch pragmatisch. Siehe das LDW, da hält sie ja durchaus viel Gegenwind aus.
Mhm. Ja, ich finde auch, ich finde es auch erstaunlich, dass sie das machen und durchziehen. Wie gesagt, Reformen alles so zu lassen, kann auf jeden Fall nicht der richtige Weg sein. Aber es gibt ja noch mehr Probleme. Niedergelassene Ärzte klagen darüber, dass sie über die Budgetierung zum Beispiel, die Deckelung. Neulich habe ich mal auf TikTok eine Ärztin gesehen, die hat sich furchtbar aufgeregt über einen Bericht. Da hatte, glaube ich, der Spiegel einmal mehr über Zweiklassenmedizin berichtet, darüber, dass gesetzlich Versicherte so lange auf Termine warten müsste. Und da war sie total sauer, dass in diesem Artikel nicht mal erwähnt wurde, dass es ein Budget gibt und dass Ärzte irgendwann keine Patienten mehr annehmen können, weil sie dafür, dann würden sie für nichts arbeiten, also würden sie nicht kein Honorar mehr für bekommen. Sie sind zwar nicht selber niedergelassen, aber Sie kennen ja die Probleme. Was sagen Sie dazu?
Da hat die Kollegin völlig recht. Wir reden ja auch darüber, wie können wir mehr Termine anbieten.
Mhm.
Ich habe mit Kollegen gesprochen, die jetzt nicht einer war auch Rheumatologe, aber orthopädisch.
Mhm.
Die haben erzählt, ja, also ich arbeite in der Praxis mit 5 Leuten. Wir haben alle eine 4-Tage-Woche.
Mhm.
Zum Teil auch eine 3-Tage-Woche. Wir würden auch mehr arbeiten, aber das gibt das Budget nicht her.
Daran stimmt doch irgendwas nicht, obwohl ich das Budget verstehe. Ich verstehe, warum es so eingerichtet worden ist, aber es scheint ja nicht zu funktionieren, ne?
Ja, die Frage ist schon, ich habe mehr kranke Menschen, also ich habe mehr ältere Menschen, die haben mehr Erkrankungen. Bestimmte, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verschleißerkrankungen nehmen ja im Alter zu. Ich habe mehr Therapien, ich habe teurere Therapien, die ich auch vielleicht anders überwachen muss. Dass ich da vielleicht mit einem Budget, das ich mal irgendwann eingeführt habe, nicht klarkomme.
Müsste man das Budget anheben?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich, also ich bin jetzt kein Freund von Budgets. Wenn jemand mehr arbeitet, darf der doch auch mehr Geld bekommen oder seine Leistung bezahlt bekommen.
Auf jeden Fall.
Wir haben Kollegen, die sagen, ich könnte ja die Aufgabe von der Praxis übernehmen, das sprengt aber mein Budget.
Mhm.
Und es gibt ja durchaus auch im hausärztlichen Bereich, auch in Bremen, Flecken, die sind unterversorgt, weil da keiner hin will.
Mhm.
Wenn da jetzt jemand wäre, der sagt, ich kann ja mehr arbeiten, dann soll der das doch auch tun und das bezahlt bekommen.
Auf jeden Fall macht es keinen Sinn, zu sagen, die Menschen müssen so lange auf Termine warten, wenn man andererseits Ärzte davon abhält, länger zu arbeiten. Oder von ihnen verlangt, dass sie sich selbst ausbeuten. Obwohl, das machen Ärzte auch, ne? Das glaube ich tatsächlich, dass die bei Patienten, die sie gut kennen, werden sie die nicht wegschicken, ne? Obwohl sie wissen, dass sie eigentlich das gar nicht, dass das gar nicht geht. Und sich finanziell nicht lohnt.
Genau, also finanziell nicht lohnt, ja gut, dann macht man es halt mal so. Also mir hat jetzt eine Kollegin erzählt, die haben für ihre Patienten Aderlässe gemacht. Also da wird Blut abgenommen, um bei einer, wenn zu viel Blut gebildet wird, das auszugleichen. Und das ging ganz lange ganz gut. Da gab es jetzt kein Geld für, aber das waren ein paar Patienten und das waren alte, lang bekannte Patienten, für die man das dann halt gemacht hat. Aber irgendwann durfte man sich die dazu notwendigen Materialien nicht mehr aufschreiben. Das heißt, man hätte die als Arzt selber kaufen müssen. Man
darf ja, dann, das geht vielleicht zu weit. Ne?
Also,
wenn man seine Zeit schon verschenkt,
dann genau, auch das also gegen mal Zeit. Ich meine, das kann man ja sowieso sehen, wie man will. Es gibt ja auch ein Zeitbudget für den Patienten. Ich kriege ja für jeden Patienten das Gleiche. Mm. Und wenn der halt nur einmal kommt, sagt, hallo, mir geht's gut, ich brauche aber mein Rezept nochmal, kriege ich genau das Gleiche, als wenn jemand schwerst krank ist und jede Woche kommt, weil man Blut abnehmen muss, weil man gucken muss, ob es noch funktioniert.
Das finde ich übrigens auch schon verrückt, ne? Das ist ja wie Krankenhäuser, die leiden ja auch unter diesen, wie heißt das nochmal bei Krankenhäusern? Fallpauschalen, genau. Da denke ich auch, es gibt ja, natürlich denkt man, im Durchschnitt wird es vielleicht halbwegs hinhauen, aber vielleicht haut es eben nicht hin, weil die doch viel mehr Zeit beanspruchen und weil man sich auch mit denen unterhalten muss. Und wenn sie sagen, ganzheitlich, dann muss man mit ihnen lange reden und sie kennenlernen und so weiter, ne? Das ist also komisch, das ist wie Unternehmensberater machen Medizin.
Also gerade wenn ich auch als Hausarzt in einer Gegend, gibt es ja, dass da halt ältere Siedlungen sind, wo die Menschen mit ihren Häusern gealtert sind. Und wenn ich dann halt ein älteres, vielleicht auch kränkeres Kollektiv habe, natürlich habe ich dann nichts, wo ich die Ausgleichs Fälle habe. Das ist eben genau. So. Oder wenn ich Spezialist für irgendwas ganz Wildes bin, dann habe ich eben auch keine Ausgleichsfälle. Bei Krankenhäusern habe ich dann ja noch die Gefahr, dass ich Abteilungen die einfachen Fälle raussuchen und sagen, okay, aber dann nehme ich nur die, die sich auch gut funktionieren.
Wie Abteilungen, dass sie miteinander konkurrieren?
Ja, aber also ich kann mir ja schon in gewisser Weise gucken, ob ich Patienten bestimmte Leistungen anbiete oder nicht. Und wenn ich das nicht mache, also was weiß ich, diese Fallpauschalen sind ja relativ breit, da fällt ja recht viel drunter. Und wenn ich bestimmte Sachen halt nicht mache, dann sind die besonders teuer sind, dann habe ich vielleicht mehr die Patienten, die sich besser planen lassen, deren Leistungen ich auch wirklich so machen kann, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat, wo ich weniger Komplikationen habe.
Und wo landen die anderen?
Tja.
Da, wo jemand nicht Nein sagen kann.
Da, wo jemand nicht Nein sagen kann. Also es gibt
bei ja, Ihnen im Roten Kreuz Krankenhaus zum Beispiel vielleicht.
Weiß ich nicht, ob wir nicht Nein sagen können. Also wir haben
eigentlich würde das für Sie sprechen. Ne? Für
wir haben operativ sicherlich zum Teil auch ein schlechtes Qualitätsoutcome, weil wir Patienten operieren, die woanders vielleicht nicht operiert würden. Das ist auch eins der Sachen. Es ist halt auch schwierig, ärztliche Qualität zu messen. Weil
stimmt.
Wenn ich natürlich von vornherein mich mit Menschen beschäftige, wo ich schon weiß, das ist jetzt ein schwieriger Fall, das muss nicht gut ausgehen. Das kann auch sein, dass die OP nicht gelingt. Das kann auch sein, dass der nach der Schulter-OP den Arm nicht wieder bewegen kann. Dann habe ich natürlich hinten einen schlechteren Outcome. Wenn ich nur sage, nee, ich nehme nur junge Verletzte, da weiß ich, die können üben. Und da habe ich den Verletzungsmechanismus, das wird schon klappen. Dann
das ist aber echt grausam, ne? Muss man mal sagen.
Das, was in den USA wunderbar funktioniert und alle, die da rausfallen, haben dann ein Problem.
Ja, ja, und diese Konkurrenz untereinander ist halt auch schlimm, ne? Das kann einen als Arzt ja auch nicht zufriedenstellen, dass man immer da, ich sag ja, das ist wie wenn Unternehmensberater mit am OP-Tisch stehen quasi, ne? Das ist schon eine ganz merkwürdige Entwicklung, aber eine Zeit lang, ich glaube, aus der Zeit kommt das auch, hat man ja auch vom Staat als Unternehmen gesprochen, dass man das so führen muss nach Unternehmen. Ich glaube, das war eine Idee, die sich inzwischen rächt, also dass das halt einfach nicht geht. Glauben Sie daran, dass das nochmal abgeschafft wird? Budgets und Falschpauschalen, dass Frau Warnken das angeht oder hinkriegt? Oder?
Also im Krankenhaus hatte man ja überlegt, zumindest so eine Vorhaltepauschale zu machen, die Fall unabhängig sein sollte, was sie auch nicht ist, was ja auch sehr kritisiert wurde am Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, also an unserem Reformgesetz. Ich denke, man wird das müssen. Mhm. Also ich glaube, dass sich alle Pauschalisierungen irgendwann zu Fehlanreizen führen. Und zwar zu mehr Fehlanreizen als viele andere Dinge. Ich meine, man mag zugeben, dass die Ich zahle ein Krankenhaus tageweise auch nicht funktioniert hat, weil dann gesunde Patienten
zu lange da geblieben
fernsehschauend
sind.
In den Betten lagen und das Geld generiert haben. Das ist sicherlich auch nicht richtig. Aber ich werde es muss eine Möglichkeit geben, dass ich sage, naja, ich mache irgendwie einen Durchschnitt und dann muss ich erklären, wenn ich den Durchschnitt nicht treffe. Oder ich habe bestimmte Kriterien, die mir bestimmte Zusatzpunkte geben. Aber alles zu pauschalieren, das wird nicht klappen. Dafür sind Menschen und dafür ist, glaube ich, auch die Medizin inzwischen zu komplex, zu individualisiert.
Hm. Und das macht die Mediziner auch so unzufrieden, glaube ich. Ne? Weil wenn man immer das im Nacken hat. Ich habe ja auch, das gängige Vorurteil der Bevölkerung ist ja ein anderes. Sie verdienen sich dumm und dusselig. Vor allen Dingen niedergelassene Ärzte, Radiologen oder sonst irgendwas. Es bilden sich ja auch so Arztkonzerne, ne, die Praxen haben. Das ist ja auch das ist ja erstmal, denkt man, ja klar, die können sich dann gegenseitig vertreten und haben viele Synergieeffekte und so weiter. Aber dann hat mir mal ein Orthopäde erzählt, wie viel er für eine Spritze bekommt. Ich glaube, das waren 3,50 Euro oder so. Und ich dachte, was? Also das wissen viele, glaube ich, gar nicht, dass diese Leistung an sich halt wirklich nicht großartig bezahlt werden. Und natürlich verdienen Ärzte ganz gut, müssen aber auch Personal bezahlen und Geräte, also ein Röntgengerät, ich weiß gar nicht, was sowas kostet. Auf jeden Fall habe ich das dann irgendwie viel besser verstanden. Woher kommt denn dieses Vorurteil, was sich da weiterhin hält, dass Ärzte eigentlich nicht nur sich dumm und dusselig verdienen, sondern auch vor allen Dingen auf ihren Vorteil da bedacht sind?
Also ich glaube tatsächlich, dieses Vorurteil, dass sie sich dumm und dusselig verdienen, es wurde in den 70er, 80er Jahren sicherlich mehr verdient als heute. Damals, als es eine Einzelleistungsfinanzierung gab, das ist in den letzten 30, 40 Jahren deutlich abgeschmolzen worden. Ich meine, wir sehen inzwischen tatsächlich, dass es auch Praxen gibt, die pleite machen. Und zwar nicht nur irgendwo mal jemand, weil sich jemand maximal verkalkuliert hat, sondern tatsächlich, weil es Konstellationen gibt, wo sich Dinge nicht mehr funktionieren, wo es sich nicht ausgeht am Ende. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Natürlich gibt es Kollegen, die Golf spielen oder einen Porsche fahren, aber ich glaube, es gibt auch Lehrer, die Porsche fahren und Golf spielen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt als maximal überbezahlt betrachten würde.
Es gibt, glaube ich, schon ärztliche Berufsgruppen, bei denen es besser aussieht als bei anderen. Das ist aber in anderen Berufen natürlich auch so.
Ja, und letztlich, wenn ich als Radiologe Millionenwerte in die Hand nehme, in meiner privaten, in meinem privaten Haftung, dass ich dann am Ende, wenn ich die verkaufe, auch Geld rauskriege oder wenn ich als Laborarzt Millionen Gerätschaften da stehen habe und mir das wirklich noch gehören sollte, dass da dann auch jemand vielleicht, der auch zu Recht erwartet, dass er da auch mit Geld rauskommt. Das kann man schon nachvollziehen. Und zum Beispiel bei den Dialyseärzten, die ja früher auch viel Geld verdient haben und die auch viel, viel Werte stehen haben, ist es so, dass die Praxen kein Einzelkollege mehr kaufen will, weil er sagt, ich weiß doch gar nicht, ob ich mir das überhaupt noch leisten kann, ob die Vergütung so ist, dass das funktioniert. Also es kann auch zurückschlagen, wenn zu viel Wert in der Praxis steht, gibt es vielleicht auch gar keinen Einzelmenschen mehr, der so eine Praxis übernimmt. Und dann muss ich mich ja an irgendwie Konzerne wenden.
Absolut, ja, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt, manche können das ja überhaupt nicht aufbringen. Die finden nicht mal eine Bank, die das finanzieren würde. Ne? Das ist wohl wahr. Dann der Personalmangel. Also ich als normale Patientin, die sonst mit Medizin natürlich nicht viel zu tun hat, stelle fest, dass man viele Praxen so schlecht erreichen kann. Also telefonisch gar nicht und per Mail auch oft nicht, obwohl die eine Mailadresse haben, weil die es, glaube ich, einfach nicht schaffen. Sie kommen einfach nicht hinterher. Wieso? Das liegt ja, glaube ich, auch am Mangel an medizinischen Fachangestellten. Ne? Wissen Sie das aus Ihrer Arbeit als Präsidentin? Wieso diese Berufe unbeliebter werden? Oder bilde ich mir das nur ein? Oder sind es einfach zu viele Patienten für die paar medizinischen Fachangestellten?
Also wir haben schon relativ große Kurse, Berufsschulklassen. Aber letztlich muss man ja sagen, wir haben ja auch ansonsten in der Bildungssystematik den Anspruch, möglichst viele Menschen auch in Richtung eines Abitures oder in Richtung eines Studiums zu bringen. Und das sind dann vielleicht nicht die, die in einer Praxis arbeiten wollen, wo in der klassischen Einzelpraxis war ja auch früher noch die Arbeitszeit schlecht, wenn es dann noch Mittagspausen ohne Ende gab, wo die Bezahlung vielleicht auch anders ist als in einem kaufmännischen Beruf.
Wo Überstunden gang und gäbe waren, weil die Ärzte auch Überstunden gemacht haben, musste natürlich auch eine medizinische Fachangestellte da sein.
Wo man natürlich jetzt auch liest, dass nicht immer der Umgang der Patienten mit den Kollegen, die sind ja überwiegend Frauen, mit den Kolleginnen, der höflichste ist. Also ich kann mir schon vorstellen, warum dann jemand sich einen anderen Beruf aussucht, der vielleicht auch weniger körperlich anstrengend ist, weniger emotional anstrengend ist. Und ich glaube, wir brauchen auch einfach mehr. Ich glaube nicht, dass wir so viel weniger haben, aber natürlich habe ich mit dem Telefon und mit Mail und auch viele Sachen, die ich mehr bespielen muss.
Das Problem, denke ich, nämlich immer, wenn es um No-Show-Gebühren geht, was ich ja auch verstehe, das ist auch übrigens sowas, dass es ein Zeichen der Zeit ist, dass Patienten, es gab immer ungehobelte Patienten, da bin ich mir auch relativ sicher, aber dass es inzwischen gibt es ja zu täglichen Angriffen, Bedrohungen und so weiter, dass es wirklich offensichtlich einfach, weil überhaupt der gesellschaftliche Ton rauer geworden ist, glaube ich jedenfalls, dass es dann auch zu solchen Sachen kommt. Aber dass man die Termine, muss man ja auch absagen können. Wie soll man sie absagen, wenn man niemanden erreicht? Das ist wirklich ein Dilemma für die Ärzte selbst, aber auch für den Patienten. Wenn man es wirklich gut meint und sagen will, ich kann nicht kommen, man kriegt es aber nicht. Da müsste man vorbeigehen.
Also nach dem dritten Mal besetzt lege ich auch auf und sage, wenn ihr nicht wissen wollt, dass ich meinen Termin absage, kann ich es jetzt auch nicht ändern.
Wenn ich vorher geschrieben habe, dass ich bezahlen muss, muss ich es aber trotzdem bezahlen. Ne?
Ja, das ist die Frage. Also ich bin kein Freund, also diese No-Show-Gebühren, diese Diskussion ist ja irgendwie auch ein bisschen Psychohygiene. Da freut man sich, wenn man dem Patienten, der da jetzt meinen ganzen OP-Plan durcheinander gewürfelt hat.
Ach ja, selbst OP-Pläne habe ich doch gar nicht. Also auch Leute, die
nicht kommen. Ja, da kann man das natürlich verstehen, wenn ich mit dem OP warte, dass man dann sagt, okay, Kinders, das geht jetzt nicht. Aber natürlich, die bisherige Rechtslage war ja immer so, wenn ich was anderes machen kann, ich kann immer was machen. Natürlich habe ich immer was zu tun. Aber wenn ich natürlich da sitze und auf meinen Terminkalender gucke und sage, ja, kommt der jetzt noch oder kommt der nicht, dann kann ja auch nicht gescheit was anfangen.
Kommt das denn öfter vor, dass Leute nicht mal zu ihrem OP-Termin kommen?
Das gibt es natürlich, weil fragen Sie mal Ihren Zahnarzt, dann sind die Schmerzen weg, dann ist gut. Oder die Angst ist morgens dann doch größer als...
Das ist aber echt.
Oder es gibt Menschen, die an zwei verschiedenen Stellen Termine haben. Ob man jetzt OP-Termine absagt, weiß ich, ob das relevant
hoch ist. Aber Dave, ich denke, das schlechte Gewissen ist ja noch viel größer, weil der Aufwand natürlich viel größer ist. Obwohl ein Arzt, ich verstehe das schon, also es geht ja nicht nur darum, dass der Arzt was anderes zu tun hat, stimmt, aber wenn man ihm einerseits vorwirft, ich kriege nie einen Termin bei dir, dann geht jemand nicht hin und jemand anderes hätte den haben können. Das ist ja das Dumme, das Dumme daran. Ne?
Das ist das Dumme. Ich glaube nicht, dass wir das durch No-Show-Gebühren irgendwie hinkriegen, weil erstens muss ich sie absagen können und selbst wenn dann auf meinem Mail-Account irgendwann steht, kann leider nicht kommen, hatte heute Morgen einen Unfall oder so, dann ist die No-Show-Gebühr ja tot, aber das nützt ja dem nächsten Patienten auch nichts. Nee, das stimmt.
Aber sie werden die Gesellschaft auch nicht besser erziehen können, leider. Nee. Man muss damit leben, meinen Sie?
Ich fürchte ja.
Das ist nicht schön. Aber trotzdem Appell an alle, dass sie versuchen sollten, abzusagen. Natürlich selber zu kommen, aber wenn man tatsächlich krank ist oder vom Fahrrad gefallen ist, kann man nicht erwarten, dass jemand dann da hingeht und sagt an der Rezeption, übrigens kann ich den Termin nicht wahrnehmen und humpelt dann wieder nach Hause. Ne?
Nein, ich glaube, das erwartet auch keiner. Und das Schlimme ist ja tatsächlich, das kennt jeder seine Patienten, natürlich kommt es mal vor. Ja, das kann auch mal was verpassen. Entschuldigung, ne? ich habe es verpennt. Ja. Das ist so, das kennen wir alle von uns selber, das kann passieren, das ist menschlich. Aber es gibt immer wieder auch Patienten, wir dokumentieren das, weil wir auch irgendwann mal sagen, komm, Sie müssen Ihre Termine wahrnehmen, sonst nützt es nichts. Da sehe ich dann immer, nicht abgesagt, nicht erschienen, Termin wahrgenommen, nicht erschienen, Termin verschoben, Termin wahrgenommen. Wenn ich natürlich auf den Kalender gucke und mir sage, ach, guck mal, der letzte Termin da kann ich jetzt schon von ausgehen, dass der Mensch nicht kommt, weil die letzten drei Male ist er ja auch nicht gekommen.
Dann sagt man dem Patienten aber irgendwann mal, jetzt ist gut, ne? Ja. Geh woanders hin. Naja, das würde ich auch machen. Wenn er dann dreimal da auf mich
kommt. Und ich glaube, das ist effektiver als irgendwie eine mit massiven Ausnahmen belegte No-Show-Gebühr, hinter der man dann her... Also ich meine, wir haben es doch bei diesen 10 Euro Praxisgebühr gesehen. Ja, ja. Da muss ich dann irgendwas eintreiben und ja, vielleicht stimmt. hat der Patient das auch gar nicht. Ja.
Obwohl das ja angeblich dazu geführt haben, dass weniger Leute zum Arzt wegen nichts gegangen sind. Ne? Das gibt es ja auch. Menschen, die, ich will gar nicht sagen, aber die sagen, mein Knie, ich höre komisches Knacken in meinem Knie und gehen dann schon zum Orthopäden. Das muss ja eigentlich auch nicht unbedingt sein.
Stimmt. Aber da wäre ich, glaube ich, eher für eine vernünftige Steuerung.
Oder für einen Orthopäden, der dem sagt, Kind, hier hast du aber nichts verloren. Ne?
Ja gut, dafür muss er ja auch erstmal gucken. Also
bestimmt.
Die Idee ist ja jetzt, dass man tatsächlich sagt, dass, so wie das früher mal war, dass es Überweisungen vom Hausarzt gibt. Ja, ja. Dass natürlich in der beste aller Welten der Hausarzt erstens seine Patienten natürlich kennt und weiß, ja, das Knie kenne ich, kann sein. Ist ganz gut, wenn da mal wieder ein Orthopäde drauf guckt oder sagt,
der hat hypochondrische Züge, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
Der war die letzten 3 Jahre jedes Jahr 3-mal beim Orthopäden wegen dem Knie und da war nichts, da wird jetzt auch nichts sein. Oder mal fragt, Mensch, bist du beim Sport umgekickt, musst du wirklich zum Unfallarzt. Und es gibt ja durchaus auch Ideen, die in anderen Ländern auch gelebt werden, dass es strukturierte Einschätzungen gibt, wo nach strukturierten Abfragetechniken gesagt wird, okay, wenn das Knie jetzt seit gestern wehtut, kein Trauma vorhanden ist, du nicht umgeknickt bist, das Knie nicht dick ist, das Knie nicht rot ist und du nicht weißt, dass da schon irgendeine Verletzung drin war, dann geh halt in der nächsten Woche zu deinem Hausarzt, aber nicht heute zum Orthopäden.
Ja, ja. Das, glaube ich, klingt ganz vernünftig, weil ich finde, das ist eben auch so alles so zweischneidig, dass ich sehe sozusagen, dass Mediziner überfordert sind, weil es viel zu viele Patienten gibt, zu wenig Termine, keine medizinischen Fachangestellten. Aber ich glaube, es gibt eben auch Leute, die zum Arzt gehen, wenn sie nicht unbedingt müssen. Ich glaube ja nicht, dass jemand halb verbluten muss und dann, das gibt es ja auch, genau das Gegenteil, Leute, die viel zu spät zum Arzt gehen. Aber es gibt eben auch Leute, die, wir hatten doch neulich einen so einen Fall, ich glaube, da hatte die AOK das ausgewählt, da war einer bei 27 Hausärzten in einem Quartal oder sowas ähnliches. Das war natürlich die absolute Spitze, die meisten sind ganz normal. Ich weiß nicht mehr genau, was so in die Breite, aber der hat ja, der müsste zum Psychologen dann, glaube ich, eher, ne, weil da gibt's, oder braucht jemanden, der mit ihm redet oder irgendwie sowas, aber. Ja, also es ist hier ein System, was das eben auch leider zulässt.
Genau, und das, ne? denke ich, kann man ändern, auch ohne die Qualität irgendwie einzuschränken. Im Gegenteil, ich glaube, wenn jemand direkt an die richtige Adresse gerät, wo er dann, weil vielleicht mehr Zeit ist, auch vernünftig beraten, untersucht und behandelt wird und nicht, was weiß ich, mit den Herzschmerzen wegen der Schulter beim Orthopäden landet, wo im besten Fall der Orthopäde sagt, ich bin der Falsche, gehen Sie mal zum Herzspezialisten. Im schlimmsten Fall sagt die Schulter, ist es nicht, weil man gar nicht dran denkt. Da habe ich sogar noch einen Qualitätsgewinn. Für alle Beteiligten. Ich meine, den meisten Patienten, die finden es ja auch nicht lustig, wenn sie erst zum Orthopäden und dann zum Kardiologen und dann zum Lungenfacharzt oder wo auch immer. Die haben ja auch Besseres zu tun, als von Arzt zu laufen und dann immer 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen auf die Termine zu warten.
Das Komische ist ja, dass man immer denkt, wenn andere Länder es schon besser machen, wieso kopieren wir es nicht einfach und gut ist? Es gibt natürlich Lobbyarbeit und es gibt unterschiedliche Positionen in den Parteien, aber trotzdem ist das immer wieder traurig, dass man sich das da nicht einfach abguckt. Ne? Benchmarking, was man ja sonst, was eben Unternehmensberater ja sonst auch immer empfehlen. Glauben Sie daran, dass es kommt?
Ich glaube daran, dass das kommen muss.
Ah ja.
Weil
obwohl, das heißt in der Politik leider nichts.
Nee, leider nicht, aber es wird ja, also ich meine, wir kriegen ja nicht mehr Leute.
Nee.
Die Babyboomer, die im Moment noch arbeiten, gehen langsam in Rente. Die werden älter, werden kränker. Das heißt, wir haben so einen Bubbel. Ich habe auch schon Argumente gehört, dass wenn wir diesen Bubbel erstmal überwunden haben, wird es besser. Nein, es gibt den nächsten. Also die Generation, die jetzt 20 bis 40 ist, überschreitet die Generation, die jetzt irgendwie 10 ist, genauso.
Na, die werden vor allem noch älter, ne? Die werden alle ungefähr 110 Jahre alt. Na, alle nicht, aber das sagt man ja, dass sie noch älter werden.
Genau. Und wir werden mehr Menschen haben, die wir versorgen müssen, mit weniger Menschen. Und dann müssen wir irgendwie gucken, wie das geht. Und natürlich ist der Weg, der erstmal keine Qualitätseinbußen ist, zu sagen, derjenige, der keine Arzt, Krankenschwester, Psychotherapeut, sehen muss, der muss erstmal keinen sehen.
Mhm, genau. Es ist ja auch sehr nett, muss ich sagen, mit Ihnen als Medizinerin, mit Medizinern Kontakt zu haben. Trotzdem sollte man es aufs Notwendige beschränken. Es sei denn, man ist befreundet und spielt zusammen Doppelkopf.
Genau, das ist immer schön. Und dafür hätten wir dann auch Zeit. Und die Patienten ja auch. Aber es ist natürlich auch so, dass es für viele, es ist auch ein Sozialkontakt, den ich vielleicht ja auch auf anderem Wege ersetzen könnte. Und ganz viele Sachen sind schon auch ein bisschen im System selbst gemacht. Wenn, wenn ich bestimmte Dinge immer wieder kontrollieren muss oder wenn das System den Fehlanreiz setzt, dass ich eine Untersuchung dieses und die andere nächstes Quartal mache.
Apotheken sollen ja auch mehr übernehmen, zum Beispiel Impfen. Das hört sich auch meiner Meinung nach erstmal ganz vernünftig an, das eben noch auf mehr Schultern, wenn die Apotheker überhaupt Lust dazu haben, ne, müssen, und Zeit. Apotheker gibt es ja auch immer weniger.
Genau, Apotheker gibt es ja auch immer weniger. Und genau da, wo wir wenig Ärzte haben, haben wir, glaube ich, auch wenig Apotheken.
Ja, das ist unglücklich. Und andersrum wäre es besser.
Ja, und ich muss sagen, dieses Angebot, auch das Impfen, wird ja wenig wahrgenommen.
Überhaupt das Impfen, meinen Sie?
Ja, also nein, auch das Impfen in den Apotheken.
Ja, ja, das stimmt.
Das wird ja von wenig Apotheken insgesamt angeboten.
Das stimmt, aber bei Corona zum Beispiel war das ja so, und ich hatte neulich letzte Woche ein Gespräch mit dem Präsident, der Stellvertreter der Apothekerkammer. Der hat gesagt, bei Corona ist es immer noch so, dass man immer 6 Leute zusammenkriegen muss, weil das keine Einzeldosen sind. Das verstehe ich natürlich, dass man da nicht 5 Portionen wegspeist. Ne? Und ja. Also denke ich auch, das hätte man vielleicht schon mal ändern können. Ne?
Ja.
Dann würde man in Apotheken vielleicht auch impfen.
Ja, also ich meine, das ist ja auch nicht nur für Apotheken ein Problem, das ist einfach ein Problem. Wenn ich da dann jemanden habe, der No-Show ist, dann stehe ich da. Ja, das stimmt. Und also ich kenne das auch aus Corona, dass wirklich Praxen rumtelefoniert haben und quasi eine Warteliste haben. Ich habe gerade jemanden, der nicht erschienen ist, oder ich habe gerade noch eine Dosis. Magst du nicht kommen?
Ja.
Das ist natürlich. Einerseits sind natürlich Großgebinde ganz nett, weil ich weniger Müll habe. Mhm. Aber das ist ja irre.
Ja, absolut. Obwohl Corona, finde ich, hat mein Vertrauen in das Gesundheitssystem doch sehr gestärkt. Da war zwar alles Ultimo, und manchmal denke ich, irgendwie muss dem Deutschen das Wasser bis zum Hals stehen, bevor dann was geschieht. Aber das war super organisiert. Also gerade in Bremen, die Impfzentren, ich suche schon nach den Worten, so lange ist das in meiner Wahrnehmung her, wie gut das funktioniert hat. Sensationell. Ich weiß noch, wie einem da die Guides durchgeleitet haben. Zack, 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 zack. Und schon stand man wieder auf der Straße. Das hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also da denkt man, es geht theoretisch, aber offensichtlich nur, wenn es richtig schlimm kommt.
Das war natürlich auch unsinnig teuer.
Mhm.
Also ich meine, es war so teuer, dass wir uns das für einen Regelbetrieb nicht leisten können.
Nee.
Aber ja, es war super.
Es war gut organisiert.
Und das hat mich in Bremen auch unglaublich beeindruckt, dass auch so ein bisschen alle für einen, dass alle zusammengearbeitet haben. Und dass wirklich ganz viel Partikularinteressen einfach unter den Tisch gefallen sind.
Da war das ja auch so toll, dass, glaube ich, Zech gesagt hat, in den Hotels sind Mitarbeiter, die haben nichts zu tun, und die sind dann diese Guides. So eine übergreifende Sache, die man sonst eigentlich ganz wenig erlebt. Das war einfach eine gute Idee. Ich meine, ich glaube, jetzt erstmal werden die Hotelrezeptionisten wieder gebraucht, aber die würden auch nicht unbedingt in der Praxis stehen.
Doch.
Was?
Doch.
Ach so, als Quereinsteiger. Ja, ja, klar. Das ist auch übrigens gut.
Die sind extrem gesucht.
Dass Quereinsteiger, die in der Hotelrezeption arbeiten, dass sie dann in der Praxis arbeiten. Ah ja.
Gutes Telefonmanagement, freundliche Menschen.
Ja, absolut.
Und natürlich mit eine medizinische Fachangestellte, die sich 3 Jahre lang medizinisch ausbildet, ist ja vielleicht für eine Terminvergabe auch ein bisschen überqualifiziert.
Ja, das stimmt.
Und ja, es gibt ganz viele
Das ist Kollegen. Dann so Praxismanagement eher, ne? Die muss dann nicht selber irgendwie Blut abnehmen. Das würde ja wahrscheinlich viele abschrecken.
Nö, also, das muss man ja nicht. Das kann man ja ändern. Also das kann man ja sortieren, wer da was macht.
Ja, ja, das stimmt.
Aber natürlich ein Praxismanagement, ein Terminvergabesystem, dafür zu sorgen, dass 6 Patienten für die Corona da ist.
Ja, genau.
Das,
wir wollen jetzt hier niemanden abwerben, aber das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, dass man da was werden kann. Welche Themen beschäftigen Sie noch in der Bremer Ärztekammer, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Oder ist das so im Großen und Ganzen das, was Sie bewegt?
Also das sind natürlich die politischen Themen, die uns im Moment umtreiben. Ich sag mal, persönliches Steckenpferd ist natürlich auch Weiterbildung, was ja eine urärztliche oder Urkammer Aufgabe ist, wo wir auch im Moment an einer Überarbeitung unserer Weiterbildungsordnung arbeiten. Das ist ja auch ein bisschen wie, sagen wir mal, ein Öltanker zum Wenden zu bringen.
Ist das so?
Das ist so, weil halt auch sehr viele Interessen mit da reinspielen und nicht immer ganz klar ist, wer hat welches Interesse. Und natürlich auf Kammerseite natürlich nicht das fachliche Wissen ist, um oder sein kann, oder nicht für alle Fächer, um zu sagen, wir machen das jetzt aber so und so, das machen halt die Fachgesellschaften. Und dann muss man halt manchmal unterschiedliche Fachgesellschaften und Berufsverbände unter einen Hut bringen.
Da geht es um verbindliche Weiterbildungsauflagen.
Genau.
Da gibt es natürlich welche, die das auch nicht unbedingt wollen. Ne? Die sagen, ich habe schon seit 20 Jahren so therapiert, was
genau, aber
mir weg damit.
Das, also ich meine, Weiterbildung ist Weiterbildung und jeder, der sich niederlassen will, braucht einen Facharzt. Schön wäre es auch für alle anderen, aber ich kann natürlich im Krankenhaus unter Supervision auch ohne Facharzt arbeiten. Im ambulanten Bereich brauche ich den. Und dann muss man den halt machen und da gibt es halt bestimmte Kriterien, was muss ich da lernen, was muss ich hinterher können, um mich Facharzt nennen zu können, was muss ich getan und gesehen haben, um das zu können und was muss mir eine Praxis, ein Haus, ein Weiterbilder anbieten können, um das da zu machen. Und
na, bei den riesigen Fortschritten der Medizin ist ja auch gut, sich weiterzubilden. Ne? Na gut, Ärzte lesen ja auch Fachjournale und so weiter. Ne? Das Deutsche Ärzteblatt und ich meine, das kennt man ja sogar, wenn man das nicht abonniert hat, sozusagen schon. Aber dass ich das als Patient wie auch erhoffe, ist ja eigentlich auch klar. Ne?
Gut, das muss man ja auch. Fortbildung ist ja auch Pflicht. Man muss ja auch eine gewisse Anzahl an Fortbildung dokumentieren. Das ist ja auch sinnvoll. Ich bin ja schon gehalten, nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu therapieren oder zumindest anzubieten, was jetzt der Stand der Wissenschaft ist. Natürlich ist Therapie immer eine Sache zwischen Patient und Arzt. Und natürlich kann ein Patient sagen, nee, ich finde mein Medikament bislang so toll, auch wenn es was Besseres gäbe, das will ich gar nicht ändern.
Oder ich traue mich nicht oder so.
Ich traue mich nicht oder es hat jetzt so lange halbwegs funktioniert und davor war das so schrecklich, das will ich gar nicht. Das muss man dann besprechen, aber natürlich muss ich wenigstens wissen, was ich ihm anbieten könnte. Und was natürlich auch alle umtreibt, ist Digitalisierung. Ich hätte jetzt beinahe gesagt KI, aber das ist ja noch viel komplexer.
Obwohl das halt, habe ich vielleicht auch was gelesen, KI in der Medizin. Ich meine, da gibt es ja schon KI, ne? Bei Operationen, bei ganz komplizierten Eingriffen. Das ist übrigens auch total beeindruckend, was da passiert, ne? Also im positiven Sinne, was überhaupt in der operativen Medizin, wo man mit den feinsten, mit den feinsten Instrumenten, da denke ich immer, gut, dass Leute sich damit beschäftigen und was alles möglich ist, dass man zum Beispiel Frühchen, ich weiß gar nicht mit wie vielen Wochen, retten kann, wo früher jede, das war vollkommen unmöglich und das beeindruckt mich auch schwer, muss ich echt sagen. Und da denke ich immer, wie toll unser Gesundheitssystem in Deutschland dann eben schon ist, auch wenn es wahnsinnig toll ist, aber jeder oder so Sportler mit so Prothesen, was die reißen können, und da denke ich immer, bei jedem Frühchen und bei jedem Sportler, wo das so geht mit ihnen, da denke ich immer, ist schon gut, dass die Krankenkassenbeiträge sind absolut berechtigt. Sie werden nur nicht nur für sowas ausgehen, aber das tröstet mich zum Beispiel immer, was da für tolle Leistungen erbracht
werden. Was mich immer sehr tröstet ist, und dass diese Leistungen eigentlich doch für jeden erreichbar sind und ich nicht wie zum Beispiel in den USA das Problem habe, dass ich irgendwann sagen muss, ja, aber die nächste Chemo kann ich mir nicht mehr leisten.
Ja, ja, genau. Das ist absolut grausam.
Also das muss das Schlimmste überhaupt sein, sich zu überlegen, ja, ich habe das Geld einfach nicht. Ich kann nicht, egal wie hoch das Risiko ist. Und das hat man hier ja Gott sei Dank nicht.
Ja, das ist auch. Das muss man wirklich feiern. Allerdings Reformen, das glaube ich eben auch, dass es einfach nicht mehr geht. Das ist ja wie bei anderen Gesetzen auch, wo man denkt, die Idee war sehr gut mit der Schuldenbremse fast, aber wenn sich die Gegebenheiten ändern, dann muss man reagieren. Ne? Und da tut sich Deutschland irgendwie schwer. Gut, wir wollen aber gar nicht darüber meckern. Eine Frage habe ich noch, die ist allerdings auch nicht so positiv. Vielleicht finden wir zum Schluss ja noch was Positives. Und zwar habe ich heute Morgen gelesen, dass die Bundeswehr sich darauf vorbereitet, gedanklich, was ein Kriegsfall wäre. Und da geht es, glaube ich, darum, dass die NATO davon ausgeht, dass Russland 2029 auch einen Krieg weit über die Ukraine hinaus, über die Ukraine hinaus sowieso schon, aber NATO-Staaten angreift. Und da ging es darum, wie man 1.000 Verletzte pro Tag, wo irgendein Bundeswehrspezialist davon ausging, 1.000, wie man die transportiert. Da ging es nur um den Transport, noch nicht mal mehr um die Versorgung. Und das hat mich irgendwie schon echt bestürzt, weil ich in meiner grenzenlosen Naivität dachte, ich bin doch in einem Land geboren, wo es nie wieder Krieg geben. Wer erfrecht sich, dass ich mich darüber Gedanken machen muss, dass hier Verwundete, Zivilopfer und sonst was, wie man es in der Ukraine eben sieht, dass die versorgt werden müssen. Was sagen Sie als Medizinerin dazu? Beschäftigt Sie das? Ich meine, 2009, also erstmal, natürlich muss das nicht eintreffen. Ich will jetzt ja auch keinem Angst machen, aber dass man sich damit befassen muss, finde ich schon schrecklich genug.
Also ich finde das persönlich auch schrecklich. Aber natürlich muss ich mich damit befassen, weil wenn ich mich nicht damit befasse und es tritt ein, das ist ja noch schrecklicher. Und natürlich muss ich sagen, ja, also Krieg ist immer so ganz oben das Ende dieser Denkreihe. Ich muss mich ja auch damit befassen. Wir reden ja auch über hybride Kriegsführung, falls irgendjemand mal unser Internet abschaltet oder unsere Stromversorgung. Aber wir haben natürlich auch Katastrophen im Ahrtal gesehen, wo ich ja in einem kleinen Gebiet auch unsäglich viele Verletzte habe und das lokale Versorgungssystem einfach weggebrochen ist, weil es auch überflutet war. Und wir haben bei Corona gesehen, dass jetzt nicht bei uns, aber durchaus in anderen Ländern plötzlich die Krankenhauskapazitäten nicht mehr da waren. Und man tatsächlich, ich will nicht sagen, gewürfelt hat, aber sich überlegen musste, wer darf rein und wer bleibt draußen. Und ich finde schon sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, auch Gedanken zu machen, wie ich sowas abfedern kann. Was mache ich denn in Bremen, wenn ich keinen Strom mehr habe? Was mache ich denn, wenn, das ist jetzt nur ein Großschadensereignis, wenn ein vollbesetztes Flugzeug in Bremen auf die Geno fällt? Wo gehe ich denn mit den Verletzten hin? Gibt es Strukturen, die ich möglichst schnell zu einem Krankenhaus umwandeln kann? Gibt es Personal, das ich reaktivieren kann, das im Moment was anderes macht? Und es ist ja besser, das zu haben und nicht zu brauchen, als zu brauchen und nicht zu haben.
Ich glaube nur, man denkt, wenn Verantwortliche anfangen, sich solche konkreten Gedanken zu machen, wie nah das dann ist, das ist es, glaube ich, eher, was einen beängstigt. Vielleicht war es auch so, man hätte die ganze Zeit solche Pläne haben müssen, hat sich aber immer irgendwie in einer falschen Sicherheit gewiegt, kann ja auch sein. Ne?
Also diese Pläne gab es ja früher mal. Im Kalten Krieg, na klar. Es gab ja auch in Bremen mal ein unterirdisches Krankenhaus.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Also gerüchteweise gab es sowas immer mal unter
Marktplatz. Der Domzeile.
Und die haben wir ja alle sukzessive seit den 2000ern abgebaut. Also es gab ja auch Vorhaltepflichten, wie viel OP-Kittel und wie viel Abdecktücher und was man so braucht. Und auch im Zuge dessen, dass ich natürlich, wenn ich eine große Lagerhaltung habe, ein Problem habe, dass ich das immer rechtzeitig rotiere und mir das Zeug nicht schlecht wird. Und dass natürlich Lagerhaltung teuer ist, weil ich Platz brauche, Menschen brauche, die das sortieren, Menschen brauchen, die gucken, dass nichts schlecht wird. Hat man das alles abgeschafft und stellt jetzt fest, hat das auch in Corona festgestellt, ach, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wir hätten das. Und wir wären nicht davon abhängig, dass on-demand Nachschub kommt.
Das ist wie der Zustand der Bundeswehr. Ne? Hat sich auch keiner drum gekümmert, weil man brauchte sie im Prinzip nicht. Und jetzt steht man fest, da fehlen ja schon Schutzwesten oder sowas, wo man denkt, so Schutzwesten, daran kann es jetzt eigentlich nicht scheitern. Ne?
In der Diskussion noch viel mehr beeindruckt hat, war eigentlich die Tatsache, dass uns die Kollegen von der Bundeswehr erzählt haben, naja, schon viel früher, wenn wir nur woanders helfen müssen,
sind wir überfordert.
Ja, dann fehlen euch unsere Krankenhäuser. Ach so. Dann gehen unsere ärztlichen Kollegen dorthin, wo sie Hilfe brauchen, also in die Ukraine oder nach Estland oder wo immer hin. Aber dann fallen ja die Krankenhäuser
der Bundeswehr,
die bislang zivile Versorgung leisten, für die zivile Versorgung weg.
Ah, dann sind schon die normalen Krankenhäuser überfordert. Aber sie kriegen das ja mit. Gibt es da inzwischen einen Plan B? Gibt es einen Plan B für Bremen? Wird die Domzeile unterirdisch wieder zum Krankenhaus
umgewandelt? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das kriegen wir auch anders hin. Also ich glaube, es gibt noch keinen Plan B. Es gibt so die Aufforderung, dass an Plan B, der allerdings auch geheim ist und gearbeitet wird. Und also ich kann mir in Bremen durchaus vorstellen, wir haben ja wirklich mit den Impfzentren viele Dinge gesehen und ein Kollege hat das mal dargestellt, was macht er denn, wenn ihm der Strom ausfällt?
Mhm, was macht er denn?
Hat er gesagt, ganz schnell die Praxis schließen.
Ach so.
Dann fährt kein Fahrstuhl mehr, dann fließt kein Wasser mehr, dann habe ich keine Heizung mehr und Licht habe ich auch nicht mehr. Dann bin ich doch froh, wenn ich alle Patienten, die den Fahrstuhl brauchen, rausbekomme. Ich niemanden mehr habe, der bei mir auf Toilette muss, weil ich dann ja kein Wasser mehr habe.
Obwohl das noch das geringste Problem wahrscheinlich wäre.
Ja, aber es ist auch ein Problem, wenn es über Tage dauert. Und ich habe ja auch im Winter irgendwie ab 4 kein Licht mehr. Und
keine Heizung mehr.
Keine Heizung mehr. Und das bedeutet ja, dass man in einer Praxis wahrscheinlich nicht arbeiten kann.
Nee, aber die Patienten müssen trotzdem, wenn sie akute Sachen haben, akute Beschwerden haben,
versorgt werden.
Genau. Die anderen müssen da übrigens sich auch darauf einstellen, dass sie nicht sofort dran können, wenn ihr Knie knackst. Aber die Leute, die wirklich versorgt werden müssen, ne? Chronische Patienten und so, muss man auch irgendwie hinkriegen.
Die muss man versorgen, aber da muss ich dann halt eine Struktur haben, wo die Kollegen, die in ihrer Praxis nicht mehr arbeiten können, arbeiten können, wo eben zentral Wärme, Wasser, Strom zur Verfügung gestellt wird. Und ich finde, da hatten wir eine gute Idee mit dem Impfzentrum.
Ja, das stimmt. Oder man sagt, da muss Putin kommen und wir strecken die Waffen und lassen das alles über uns ergehen, dann gibt es keine Verletzten und Toten. Das wird nicht durchsetzbar sein, das sehe ich schon ein, aber...
Also ich habe zu dem Thema mal einen Kollegen sagen hören, ich habe sie als Freunde gesehen, ich möchte sie nicht als Feinde sehen. Und wenn ich mir angucke, was in der Ukraine passiert mit Kindesentführungen und so, ich weiß es nicht, Waffenstrecken, ist vernünftig?
Na, ich bin im Zonenrandgebiet aufgewachsen, kann ich vielleicht zu meiner Entschuldigung sagen. Das heißt, man hat die Grenze immer gesehen und als Kind stellt man sich das hier alles viel schlimmer vor. Und dann, ich bin so alt, dass es noch diesen Spruch gab, und wenn die Russen kommen, also, sozusagen, dann habe ich immer gedacht, ja, dann kommen sie halt, aber man kann doch nicht gegen die kämpfen als Kind. Ne? Und deswegen ist das natürlich irgendwie verankert, weil man die Grenze auch vor Augen hatte und wusste, ja, das sind ja nur ein paar Meter, ne? Die
springen über den Zaun. Menschen.
Ja, genau.
Da gibt es auch eine Gesundheitsversorgung und absolut. Was zu essen.
Ja, genau, so ungefähr ist natürlich, wenn man schon sieht, dass die Ukraine natürlich weiterhin diesen Abwehrkampf führen muss, weil es nicht anders, weil es irgendwie sozusagen moralisch schon gar nicht anders geht, ist es natürlich ein ganz anderer Schnack. Ja, wir können nur hoffen, dass Herr Putin nicht so größenwahnsinnig wird, irgendwelche NATO-Staaten anzugreifen, weil das ist natürlich wirklich auch für Russland was anderes. So, wir wollten aber nicht so negativ aufhören, außer dass ich davon ausgehe, dass es nicht so weit kommt, sondern mit was Positivem. Viele junge Leute suchen ja nach einer Arbeit, die sinnstiftend ist. Sinnstiftender als Medizinerin zu sein, das gibt es eigentlich gar nicht, oder?
Ich will jetzt nicht behaupten, dass es das nicht gibt, aber ich glaube schon, dass es sinnstiftend ist. Und letztlich muss man auch sagen, es macht doch auch Spaß. Es ist eine Arbeit mit Menschen. Und egal, wie oft wir über zunehmende Aggressivität und so reden, was sicherlich alles ein Problem ist, aber in der Regel sind doch die meisten Menschen nett.
Es gibt ja auch richtige Schätzchen, die kommen mit Schokolade und Blumensträußen, ja. Hoffe ich, oder?
Und es gibt auch richtig interessante Menschen, mit denen man dann eben doch mal 3 Minuten plaudern kann und interessante Dinge erfährt. Also, ich habe ja gesagt, ich wollte ja nie Medizin machen, aber irgendwie habe ich auch nie einen Grund gefunden, es nicht mehr zu machen.
Das ist doch eigentlich eine sehr gute Bilanz.
Ja.
Sie haben allerdings auch noch ein paar Jahre vor sich, ne?
Ein paar, ja.
20?
Nee, 15.
Ah ja, naja, gut. In der Zeit werden Sie ja noch die tollsten Reformen erleben und das medizinische System wird sich komplett ändern.
Ja, genau. Da macht dann alles ChatGPT.
Das ist übrigens auch, glaube ich, eine echte Pest, dass Leute ihre Symptome googeln. Dann kommen sie zum Arzt mit Ausdruck und sagen, ich weiß, was ich habe, bitte behandeln Sie das. Ne? Haben Sie das auch schon erlebt?
Also erlebt habe ich das. Ich finde es nicht so schlimm.
Nee? Also nicht, wenn da totaler Unfug bei rauskommt?
Kann man ja erklären. Und wer es nicht glauben will, kann ja gehen. Also ich finde es nicht so schlimm und häufig kommt da gar kein totaler Unfug bei raus.
Ah, ja.
Also klar, jeder Kopfschmerz ist ein Hirntumor, aber... Genau.
Man macht sich verrückt, wenn man das macht.
Genau, aber also bei uns kommt da gar nicht so viel Unfug bei raus. Und ich meine, ist letztlich ja auch das Recht eines jeden Menschen, die verfügbare Information zusammenzuholen. Und natürlich, wenn ich samstags abends auf dem Sofa sitze und plötzlich irgendein Symptom habe, bin ich doch eigentlich froh, wenn der Mensch ChatGPT fragt und nicht in die nächste Notaufnahme das läuft. Stimmt.
Allerdings kann man als Nichtmediziner das natürlich auch nicht gut A erfassen und B beschreiben. Ne? Deswegen kann eben sowas wie Hirntumor bei rauskommen.
Ja.
Und in Wirklichkeit hat man wirklich nur Kopfschmerzen, weil man ich will jetzt nicht sagen, verkatert ist, das wird ja jeder schaffen irgendwie, aber weil man irgendwie zu wenig frische Luft bekommen hat oder irgendwie sowas.
Ja, oder eine Erkältung ausbrütet, ja, genau, oder sonst irgendwas. Aber ich persönlich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, das dürfen die nicht oder das ist doof, nee, oder...
Es behindert irgendwie ihre Arbeit nicht.
Nicht wirklich. Und im Gegenteil, also tatsächlich, die Geschichte mit, ich verstehe ja gar nicht, was mir mein Arzt sagt, Briefe kann ChatGPT sehr gut übersetzen.
In leichte Sprache sozusagen.
Also zumindest in verständliche Sprache. Ah, ja. Ob das dann wirklich leicht ist, das ist ja...
Leichtere Sprache.
Genau.
Ah, ja. Also, das wusste ich gar nicht. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz
gute, also man Idee. Kann, ich habe das auch mal probiert, das funktioniert sehr gut. Man kann da seinen Brief eingeben und dann erklärt er einem.
Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist aber wirklich eine gute Idee. Das ist hilfreich. Obwohl, Medizin könnte sie auch gleich etwas leichter formulieren, aber das ist für die Fachkollegen dann wieder
doof. Das ist schwierig. Die Briefe werden dann ziemlich lang.
Mhm.
Und bei Diagnosen brauche ich natürlich irgendwie einen Standard, der in möglichst kurzer Form sagt, was der Patient hat. Und
das ist oft Latein, ne?
Das ist oft Latein und das sollte auch ein Fachbegriff sein. Und einen Brief gleichzeitig für einen Kollegen und für einen Patienten zu schreiben, ist extrem schwierig.
Das kriegt man nicht hin.
Nee. Und wenn ich es gibt einfach Sachen, die kann man verstehen und da kann man sich bei uns kriegen, alle Patienten ihre Briefe. Da kann ich natürlich sagen, und sie gucken einfach, und wenn da steht, nicht mehr einnehmen, dann nehmen sie es nicht mehr ein. Und wenn da steht, zweimal einnehmen, nehmen sie es zweimal ein. Das ist kein Problem. Aber bei komplexen Sachen habe ich dann echt, dann ist der Brief doppelt so lang. Und der Kollege, der ja am Tag irgendwie eine Wanne Briefe kriegt, ja, auch wenn es inzwischen eher eine E-Mail-Wanne voll ist, also elektronisch ist, der ärgert sich natürlich zu Tode, wenn er mehr Ärger lesen muss.
Ja, das stimmt. Dann noch eine letzte Frage. Stimmt das eigentlich, dass Ärzte selber so ungern zu Ärzten gehen?
Natürlich.
Das trifft auf Sie zu.
Also ich habe einen Hausarzt, ja, den sehe ich allerdings mehr morgens auf dem Weg zur Arbeit als sonst. Aber ich gehe ganz brav zu allen Routineuntersuchungen.
Gesundheitschecks und so weiter. Ja, das ist auch, glaube ich, auch nur so ein Gerücht, ne?
Naja, ich glaube schon, dass das Gerücht, Ärzte sind schlechte Patienten, stimmt. Tatsächlich gibt es ja auch immer das Gerücht, dass bei Menschen aus dem Gesundheitssystem sich die Katastrophen ballen. Das Gefühl hat man auch.
Wie meinen Sie, dass die Katastrophen ballen?
Na, wenn es mal schief geht, dann bei einem Kollegen.
Ach so, verstehe.
Weil natürlich alle etwas aufgeregter sind und dann dann sticht man bei der Blutentnahme daneben. Das.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, der Arzt selber fühlt sich natürlich ganz anders beobachtet sozusagen, ne?
Das ist halt, ja genau,
ja.
Der Arzt als Behandler fühlt sich beobachtet, ja, genau, und der Arzt als Patient fühlt sich total ausgeliefert, und es ist halt die falsche Seite vom Bett.
Ja, verstehe. Ja, Frau Hüllebrecht, das waren so im Großen und Ganzen meine Fragen, also im Ganzen eigentlich. Es sei denn, Sie hätten noch irgendwas zu ergänzen, was Sie, eine Mission, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
Also ich hätte jetzt erstmal keine, außer vielleicht seid lieb zu euren Ärzten, dann sind sie lieb zu euch.
Und zu den medizinischen Fachangestellten?
Auf jeden Fall.
Das finde ich auch.
Also das ist ja sogar noch wichtiger, weil häufig ist die Schwelle zum Arzt, dem Arzt gegenüber, der Ärztin gegenüber ja nochmal höher.
Mhm.
Und ohne unsere medizinischen Fachangestellten würden unsere Praxen ja auch nicht laufen.
Und ich glaube, das macht auch gesünder. Ich glaube, die Gesellschaft wäre gesünder, wenn die Menschen freundlicher zueinander wären.
Ja.
Also wäre auch vielleicht noch Prophylaxe.
Viel lächeln, viel lachen und mindestens dreimal am Tag jemandem was Nettes sagen.
Sehr gut, vielen Dank. Das Rezept kriegen wir kostenlos sozusagen. Gut, dann bedanke ich mich, Frau Hüllebrecht, und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.